Auf die Frage, wärest du nachts lieber mit einem Bär alleine im Wald oder mit einem Mann, antworten 9 von 10 Frauen mit einem Bär. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine bezaubernde, unfassbar gut gelaunte und wie immer gut aussehende beste Freundin Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin.
Das Zitat ist ja, oh, weißt du?
Was?
Wolltest du nicht gerade was sagen?
Ich bin gar nicht so schlecht gelaunt.
Echt? Dass du gut gelaunt bist, kannst du aber gut verbergen. Ja, okay, nehmen wir es vorweg. Wir sind beide ein bisschen gestresst vielleicht. Ja. Aber es ist auch, wie geht es dir denn so? Ich habe ja nichts, ich höre nichts von dir. Du hörst auch relativ wenig von mir, glaube ich. Ich antworte ja nicht mehr auf Sprachnachrichten. Ich habe einfach aufgehört zu kommunizieren. Ja. Ich teile mich der Welt einfach nicht mehr mit. Wenn wir nicht den Podcast aufnehmen würden, würden wir uns einfach nicht sehen.
Ja, das ist die traurige Wahrheit. Ja, ich glaube, wir gehen beide gerade unter in Arbeit.
Ja, es ist gerade sehr viel, Das stimmt. Ich freue mich so ein bisschen auf die Sommerzeit, weil die Tourphase, auch wenn ich es ab Tag 3 nach der Tourphase vermissen werde, der erste Block der Tourphase endet ja Ende Mai.
Ach, Ende Mai
schon. Ende Mai ist die letzte Show in Saarbrücken. Mhm. Und ich bin noch auf Tour, klar. Und ich bin auch im Mai noch auf Tour und ich werde auch danach noch auf Tour sein bis 2026 mit der Walküre. Und wir machen es direkt mal am Anfang. Es gibt natürlich noch Tickets. Nicht für alles. Also Osnabrück gibt es irgendwie nur noch, wenn ihr das hört, ist Donnerstag der 25. Ja. Da gibt es für, ich glaube, noch 10 Tickets. Und Koblenz ist ausverkauft. Und dann spiele ich noch in Saarbrücken. Und hast du zufällig, du weißt nicht zufällig, wo ich noch spiele?
Nee,
okay. Aber dann guck doch bitte mal online. Ich habe es nämlich auch nicht im Kopf. Unter nicole-jäger.de, da unter Tickets und Termine, da findet ihr alle Tickets, die ihr braucht. Ansonsten natürlich Eventim. Da könnt ihr übrigens auch ein Newsletter einrichten. Also so ein Ticket-Alert heißt das, glaube ich. Einfach nach meinem Namen suchen, Ticket-Alert. Und dann wisst ihr, wenn ich bei euch in der Nähe bin, guckt sehr gerne mal nach. Ich bin noch auf Tour. Aber bis Ende Mai halt nur, dann gehe ich in die Sommerpause. Nach der Sommerpause geht es natürlich weiter. Und in der Sommerpause schreibe ich ein neues Buch. Und das bedeutet, ich bin halt auch mal da. Mhm. Das ist immerhin schon mal was Schönes.
Das ist sehr gut.
Anfang Juni, die ersten 2 Juniwochen, bin ich noch komplett zu mit, ich treffe noch 1000 Leute und habe 25 Millionen Fernsehproduktionen irgendwie. Aber danach. Hoffe ich. Das erzähle ich auch schon seit einiger Zeit, aber ich halte mich daran fest. Und da ich ein Buch schreiben muss, ist es einfach auch so, dass ich dann zu Hause bin. Nicht, dass ich dann nichts zu tun hätte. Ich schreibe ja halt nur ein Buch, aber ja.
Ja,
ja und bei dir so?
Ja, irgendwie ist gerade sowohl beruflich als auch privat so viel auf einmal, dass ich nicht mehr ganz hinterherkomme. Und was? Du guckst so komisch.
Nee, ich schraube leise. So, jetzt ist mein Mikro umgefallen. Ich schraube leise eine Flasche auf.
Ach so.
Deswegen gucke ich so komisch.
So bedächtig
aus. Das liegt an meiner neuen Brille. Die lässt mich aussehen wie eine sehr intelligente, bedächtige Eule.
Die steht dir sehr gut übrigens.
Vielen Dank.
Ja.
Ich mag die auch sehr. Jetzt kann ich aber wieder alles sehen. Das ist nicht immer so gut. Aber.
Ja, mich zum Beispiel.
Das hast du gesagt.
Ja, nee, aber es ist auch so. So viel zu tun, so viele Projekte und alles auf einmal, wie immer. Und deswegen, und dann kriege ich nicht genug Schlaf, obwohl ich schlafe.
Weil du Schlaf prokrastinierst.
Ja, aber auch nicht immer. Ich schlafe hauptsächlich auf der Couch ein und dann wache ich irgendwann auf und dann gehe ich ins Bett. Aber irgendwie kann ich da nicht mehr so gut schlafen.
Blöde Frage von einem Schlafprokrastinierer zum anderen. Auf die Idee kommen, ins Bett zu gehen, wenn du sowieso müde bist, weil man, also ich glaube, die wenigsten Menschen schlafen einfach so auf der Couch ein. Ich glaube an das Märchen nicht. Man liegt da und dann macht man kurz mal die Augen zu. Oder weiß doch jeder von uns, dass man einpennt, oder?
Ja, ich habe mir gestern sogar einen Wecker gestellt, so auch nur 10 Minuten, nur so Powernapping. Mm-hmm. Ne? Powernapping.
Und? Wie viele Stunden wurden es?
Ich bin 00:30 irgendwie wach geworden. Ich kann doch nicht irgendwie schon um, keine Ahnung, 21:30 ins Bett gehen.
Warum denn nicht?
Weil dann...
Also wie viel mehr hattest du denn von deinem Abend, als du auf der Couch geschlafen hast?
Nun.
Hashtag asking for a friend.
Musst du so unangenehme Fragen stellen?
Schon.
Ja, aber irgendwie, ich habe dann immer so, dann werde ich bestimmt ganz früh wach und dann würde ich früh an den Tag starten. Oh, wie schlimm. Ja, ich weiß
nicht. Das wäre ja unangenehm.
Das war ja unangenehm. Ja, ich weiß auch nicht. Aber dann hatte ich von dem vorherigen Tag nicht so viel. Weil ich bin ja auch nur, das ist ja das, warum man diese Schlafprokrastination macht. Man steht morgens auf, macht sich fertig, geht zur Arbeit, kommt zurück, isst was und schläft auf der Couch ein. Da hatte man ja gar nichts für sich von diesem Tag.
Ja, weil du auf der Couch einschläfst. Also würde man ja mehr schlafen, hättest du abends ja auch mehr Energie.
Weiß ich nicht. Doch, du bist ja vom Tag ausgelaugt.
Ja, oder? Aber trotzdem, ich lese gerade ein Buch übers Schlafen, um genau diese Frage mal zu beantworten. Das Buch nervt mich total, weil ich lege das auch relativ häufig wütend weg, weil der Autor, selber Schlafforscher, dir auf jeder zweiten Seite mitteilt, die Art, wie du es machst, bringt dich um. Es ist aber auch wirklich immer so, alles unter 8 Stunden Schlaf kannst du auch direkt mal vergessen. Mhm. Und die Art, wie wir es machen, wir gehen viel zu spät ins Bett, wir stehen viel zu spät auf, wir liegen auch alle falsch. Es ist so, oh, gehst mir auf den Sack, Digga. Ich möchte einfach, komm, erzähl mir was ich nicht weiß, so ungefähr. Und der sagt halt, das habe ich bisher aber auch nicht so gewusst und habe ich nie drüber nachgedacht, dass man tatsächlich Schlafdefizit ist wie ein Kredit. Das heißt, der Schlafdefizit, den du aus dem Montag, um jetzt mal irgendein Datum zu nehmen oder irgendein Tag, aus dem Montag hast, die nimmst du mit in den Dienstag. Das ist nicht, dass man kann nicht vorschlafen, aber man kann Schlaf wieder aufholen tatsächlich. Macht man das aber nicht, staut sich das halt auf. Und deswegen geht man mal einmal früh ins Bett und hat das Gefühl, ich bin ja trotzdem müde. Dann hat es ja gar keinen Sinn. Ja, es liegt halt daran, dass man gefühlt 1 Milliarde Jahre an Schlafdefizit aufgehäuft hat. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das bis ins Unendliche sich stapelt, weil sonst muss ich wirklich irgendwann mal 3 Jahre Auszeit nehmen, um durchzupennen. So.
Ja.
Aber ich glaube schon. Natürlich, wenn man früh aufsteht, ist man über den Tag irgendwann abends müde, ist ja völlig normal. Aber hauptsächlich ist man doch müde, seien wir doch mal ehrlich. A, weil wir alt sind. Und B, weil man einfach zu spät schlafen geht.
Ja.
Also, würde ich ja auch gerne anders behaupten, aber es ist doch wahr. Ich war gestern um kurz nach 10 irgendwie oben im Schlafzimmer, habe ich noch sehr freudig eine Nachricht geschrieben. Hör auf zu gähnen. So, sehr freudig eine Nachricht geschrieben, bis ich unfassbarerweise schon irgendwie im Schlafzimmer bin. Um 10 nach Mitternacht war das Licht aus. Und ich habe geschlafen bis heute Morgen um 8. Und fühle mich, komischerweise hatte ich heute weder dieses super krasse Tief, das ich sonst gerne mal mitten am Tag habe, noch bin ich jetzt um 20 Uhr völlig im Arsch. Ich habe das Gefühl, der Tag ist sehr lang, weil ich früh aufgestanden bin. Aber kaum hat man mal so ein paar Stunden Schlaf, ne?
Ja, ich versuche das ja am Wochenende mal aufzuholen. Aber es reicht scheinbar nicht.
Ja, da ist das Mikro immer umkippt. Leck mich am Arsch.
Dein Mikro los?
Ja, ich ziehe hier die ganze Zeit am Kabel scheinbar. So, das ist eigentlich mal deine Aufgabe, ne?
Ja, eben. Hände weg vom Kabel.
aber schläfst du am Wochenende nicht hauptsächlich dann tagsüber?
Nee, ich schlafe ja lang. Also ich schlafe ja.
Aber du gehst halt auch nachts um 3 ins Bett.
Nicht immer. Letztes Wochenende habe ich mir sogar einen Wecker gestellt, wann ich aufstehen will morgens.
Hört.
Und bin vor dem Wecker jedes Mal aufgewacht.
Hört.
Und war ganz stolz und bin nicht super spät ins Bett gegangen. Also, das hat genau dieses Wochenende funktioniert.
Beide Tage?
Ja. Aber
seht sie an.
Aber das wird, meine Produktivität vom Samstag hat sich leider nicht so in die Produktivität vom Sonntag rübergeschwappt. Ist da nicht so.
Am Sonntag schwappte dann nichts mehr?
Am Sonntag schwappte nichts. Also ich habe trotzdem eine Aufgabe fertig gekriegt. Da saß ich aber halt auch 5 Stunden dran. Das hat mich so abgefuckt, dass ich auf den Rest keinen Bock mehr hatte.
Geil.
Vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche dann. Man soll ja eigentlich nur ein bisschen sich was vornehmen. Ne, dass man auch nur die Dinge macht, die man schaffen kann und nicht zu viel. Aber das muss ich halt noch lernen.
Ja, das ist ja auch Quatsch. Das muss ja entweder alles am gleichen Tag geschafft werden oder kannst du auch gleich lassen.
Ganz oder gar nicht.
Exactement. Es ist ganz genau so ist es. Ich fühlte mich gestern so unglaublich deutsch. Du machst dir ja kein Bild.
Wieso?
Du hast es noch nicht festgestellt, aber die grünen Sessel sind weg.
Stimmt.
Also man muss dazu, ja, warst du schon im Wohnzimmer?
Ich habe reingeguckt.
Ah, das, was du nicht siehst, sind die grünen Sessel. Das, was anders aussieht. Also, ich habe ein sehr großes Wohnzimmer. Da steht ja, wie wir wissen, die Social Distance Couch drin. Und da standen 2 sehr große froschgrüne Chesterfield-Sessel drin. Und einer davon war kaputt und der andere musste jetzt auch weg, weil ich wollte sie nicht mehr sehen. So, jetzt habe ich aber gar keinen Bock gehabt, mich mit eBay-Kleinanzeigen, heißt ja nicht mehr eBay-Kleinanzeigen, heißt ja nur noch Kleinanzeigen, abzukaspern und da irgendwie das reinzustellen. Und dann sagt irgendeine Beate aus Hamburg Süd irgendwie, ob ich das vielleicht auch nochmal mit dem Bus zu ihr fahren könnte. Die ganze Scheiße habe ich keinen Bock gehabt. Habe also Entrümpler gesucht, übrigens auch auf Kleinanzeigen. Habe auch welche gefunden, habe den angerufen, habe gesagt, hier, ich habe gesehen, ihr holt Sachen ab. Macht ihr das auch, wenn es nur zwei Sessel sind oder muss es direkt eine ganze Wohnungsauflösung sein? Also nee, machen wir. Ich so, cool, wann? Ich meine, ja, meinetwegen heute, meine ich, kann ich nicht, aber morgen kann ich. Morgen 15 Uhr, das war gestern. So, Punkt 15 Uhr. Ich hatte vorher 5000 Termine, ne? Also ich war noch meinen Personalausweis abholen, wie unglaublich spannend. Die Olle war auch so geil, weil ich habe meinen Perso abgeholt, dann habe ich meinen alten Perso abgegeben, meinen neuen abgeholt. Sie sagt, schönen Tag noch. Ich sag auch, sie sagt, ey, Frau Jäger, können Sie noch mal zurückkommen? Ich habe gerade aus Versehen sie aus der Kartei gelöscht.
Was?
Ich so, was? Und sie so, ja, ich hab ihren Personalausweis gesperrt und sie rausgelöscht. Ich so, bin ich gerade gestorben? Entschuldigung, bin ich hier mitten im Einwohnermeldeamt gerade? Entschuldigung, excuse me. Und sie ist, ja, ich muss mal ganz kurz mit einer Kollegin sprechen, Moment. Und ich so, naja, super. Das ist ja jetzt richtig gut. Naja, und dann hat sie tatsächlich den falschen Perso gesperrt und dies, das, so, weil der alte wird ja gesperrt.
Ja.
Und den, ja, so, das war dann ein reichliches Hin und Her. Beide waren sehr aufgeregt, kurz mal. Ich dachte so, naja, wenn so sich tot sein anfühlt, dann ist das okay. Aber ja, so, also ich habe meinen Perso abgeholt, habe ich meine Brille abgeholt, dann habe ich alles getimt, dass ich rechtzeitig hier bin. Punkt 15 Uhr, ne? So. Und was habe ich gemacht? Korrekt, gewartet, weil die kamen natürlich nicht um 15 Uhr, sondern um 16 Uhr.
Ah.
Aber, ohne auch Bescheid zu sagen, ich habe ab 3 Minuten nach 3 war ich schon sauer. Ich hasse das ja, wenn sich Mensch, also wenn du so einen Termin hast, wenn wir uns treffen, ist mir das egal, wenn du anflatterst. Aber wenn sowas ist, wo ich dann echt denke, so, ich muss echt noch viel machen heute und das stört mich dabei. Ich brauche ja nicht irgendwas anzufangen,
naja,
wo ich genau weiß, ich muss kreativ arbeiten, wenn ich dann weiß, da kommen aber noch so ein paar Ödel von eBay-Kleinanzeigen an, so. Die nicht mehr eBay-Kleinanzeigen heißen. So, wenn ich das noch einmal sage, dann müssen sie uns sponsern. Und bin, also hab dann gewartet, 3 nach, hab ich auf die Uhr geguckt, ich so, ach Gott, ey, schreibst du den schon? Nee, komm, das ist jetzt ein bisschen pinsig. 5 nach, dachte ich so, 10 nach, dachte ich das erste Mal, man kann sich auch mal melden.
Ja.
Der Allmannte ist schon aus mir raus. 20 nach, habe ich mich angefangen, bei Marc zu beschweren. Halb nach, also eine halbe Stunde nach Hochschulung, hat Marc angefangen, sich bei mir zu beschweren, dass das ja wohl unverschämt wäre, dass sie nicht ankommt. Dann hab ich mich 10 Minuten lang am Telefon darüber ausgelassen, dass ich das eine Frechheit finde und total gemein. Jetzt kümmere ich mich endlich und dann kommen die nicht. So, exakt 1 Stunde später standen sie vor der Tür. Ich habe die in der Zwischenzeit angeschrieben und gefragt, ob sie wissen, wann sie kommen. So, damit sie mir Bescheid sagen können. Mhm. Wenn sie sagen, ja, Gott, hier, Frau Jäger, blöd, haben wir nicht geschafft, wir kommen in 3 Stunden oder übermorgen, dann weiß ich das, weißt du? Nee, nichts gesagt. Die haben es zwar gelesen, aber nichts gesagt. Punkt 16 Uhr klingelt es an der Tür. 3 Jungs rein. Nach 3 Minuten war das Ding erledigt. Waren sie wieder weg. Und ich dachte so, it's a me thing? So, liegt's an mir? Weil ich bin einfach super unflexibel, was sowas angeht. Weil ich es hasse, wenn fremde Menschen in mein Haus kommen. Weil ich es hasse, überhaupt irgendwie parat zu stehen für sowas. Ich kann es ja schon nicht leiden, wenn meine Nachbarn an der Tür klingeln. Also, bis auf meine einen Nachbarn, die sind super, die mit den Kindern, die mag ich gerne. Aber ansonsten bin ich immer schon so, oh, ich möchte, das ist mir schon zu viel Interaktion mit Fremden. So. Und dann das hat mich so gestresst. Und dann waren die weg. Und naja. Auf jeden Fall sind sie jetzt weg. Und es hat jetzt auch nur 1,5 Jahre gedauert, weil ich habe dir ja am Tag davor noch eine Sprachnachricht aufgenommen und gesagt, Mensch, ich müsste mich mal drum kümmern und ich kann mein eigenes Gequatsche nicht mehr hören, ich möchte das mal machen. Es geht mir so auf den Sack teilweise, dass ich das so ewig vor mich hinschiebe, obwohl es offensichtlich gar nicht so schlimm war. Ne? Mhm. Es hat mich einen Anruf gekostet und 1 Stunde irgendwie mich sehr deutsch fühlen. Ich war ein Schnuff davor, ein Handtuch auf die Sessel zu legen. Wirklich so deutsch. So, ich war kurz überlegen, ob ich also Bratkartoffeln mache.
Ich finde, 1 Stunde ist auch schon viel.
Ist es auch.
Wenn man sich so ein paar Minuten verspätet, okay, ne, weil hier Parksituation und so ist ja auch nicht ganz einfach vielleicht. Oder man findet es nicht gleich, aber 1 Stunde, also da hätte ich mich auch aufgeregt.
Ja, oder?
Ich hätte auch spätestens nach 1/4 Stunde angefangen, mich sehr deutsch aufzuregen.
Ich habe gesagt, du bist aber auch sehr deutsch. Also insofern, ja, ich habe mich sehr deutsch gefühlt. Aber sie sind jetzt weg. Wie geil ist das? wieder was auf meiner, ich habe ja so eine, ich weiß nicht, ob wir uns alle gemeinschaftlich daran erinnern, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, ich glaube schon, dass ich so eine Jahres-To-Do-Liste habe mit Dingen, die nichts auf, also nichts mit der Arbeit zu tun haben, sondern nur mit meinem Privatleben. Die habe ich an Silvesterabend habe ich die angefertigt und am Neujahrs, also am 1.1. dann fertiggestellt, weil ich dachte, ich habe 5 Millionen Dinge, die ich gerne mal erledigt haben möchte, die ich nie erledige, weil ich bin selbstständig, das heißt, ich bin ständig am Arbeiten tatsächlich und ich bin ständig nicht da und es kommt bei mir Arbeit immer an erster Stelle, vor privatem Scheiß. Und ich habe immer so ein, naja, bevor ich privaten Kram mache, muss ich erst alles andere abarbeiten. Also ich muss mir quasi, ich hole mir meine Erlaubnis darüber, dass ich möglichst viel im Geschäft schaffe. So. Mhm. Und dann komme ich einfach zu gar nichts. Und jetzt habe ich mittlerweile so den Backofen von innen gereinigt. So eine Scheiße.
Wahnsinn.
Ist es der Wahnsinn. Ich habe nämlich Backofen-Reinigungs-Magic-Zeug gefunden.
Ja, und du musst mir das nochmal zeigen, damit ich das abfotografieren kann.
Ja, mache ich. Das Zeug ist der Hammer, ey. Es ist so ein Limettenzeug. Das wollen sie jetzt wahrscheinlich alle haben. Mhm. Alle wollen sie ihren Backofen reinigen. Aber das war echt der Hammer. Ich mache den ja nie sauber, ne? Backofen reinigen ist mir ja so scheißegal. Du machst ja kein Bild. Bist du super? Du bist so ein Backofen-Saubermacher, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also tatsächlich nicht. Aber ich habe halt auch beim Backofen, den habe ich ja übernommen von den Vorgängern.
Ja, ich auch.
Und da habe ich ihn einmal, habe ich ihn richtig sauber gemacht, weil der auch am Boden so verbrannt war. Mhm. Ne? So, da ist immer noch eine Stelle, die, meiner ist halt innen auch schwarz, dass man das nicht so gut sieht, ob da jetzt was ist oder nicht. So.
Ich dachte ja auch, meiner wäre schwarz. Ist er gar nicht. Ist er gar nicht, genauso wie mein Backblech. Ist gar nicht schwarz. Und mein Backofenglas ist auch gar nicht braun. Das ist echt der Shit. So, und ich habe das ohne Scheiß, ich muss es mal sagen, irgendwie, ich will ja eigentlich gar keine Werbung für irgendwelche Sachen machen, aber das Zeug ist ja wohl so geil. Ich habe einfach nur drauf, das ist so ein Gel, das pinselt man so drauf, oder ich habe es halt mit einem Löffel verschmiert, ehrlich gesagt. Dann legt man eine Klarsichtfolie drauf und dann lässt man das 3 Stunden in Ruhe. Und dann ist es wirklich wie in so einer schlechten amerikanischen Werbung. Man nimmt einfach einen feuchten Lappen und wischt es weg. Und es ist blitzefucking blank. Ich saß da selber stand vor meinem Backofen und dachte so, the fuck? Niemals. Wie? Du bist gar nicht schwarz von dem. Okay, fine. So, also ja, kannst du nachher mal abfotografieren.
Ja.
Ja. Und da auf der To-Do-Liste standen auch die Sessel und die sind jetzt weg.
Ja, super.
Hammerhart. Jetzt muss ich die nur noch mal zurückkommen lassen für den Keller ausräumen und im Atelier die Teppiche rausrupfen und was ich noch alles sonst so machen lassen möchte. Ja.
Gartenhecke rausnehmen.
Nee, die ist ja schon geklaut.
Nee, die aber, andere. Einfach nur, um deinen Nachbarn zu nerven.
Aber tatsächlich habe ich einen neuen Rosenbogen bestellt.
Uhu.
Die Älteren erinnern sich. Ich hatte ja, und Leute, die schon bei der Walküre live waren, auch die kennen die Story schon, dass ich eines Morgens aufwachte, runterging und in meinem Garten 2 Typen standen und mein Gebüsch geklaut haben. Wahre Geschichte. Und seitdem, also wirklich geklaut, weg. Das ist einfach weg. Das Gebüsch ist weg. Und seitdem stand eine Rosen, wie heißt das Ding?
Ranke?
Rosenbogen. So ein Rosenbogen stand da dran. Und der steht jetzt seitdem schief. Den haben wir erst festgebunden von der einen Seite. Dann hat es gestürmt. Dann ist er gekippt zur anderen Seite. Jetzt wird er von 2 Seiten festgehalten. Hat es wieder gestürmt. Dann hat das Seil es nicht mehr geschafft. Und jetzt steht da so ein großer Straßenkehrbesen, der ist auch noch mit. Long story short, sieht super asig aus.
Man muss aber dazu sagen, der ist auch schon ein bisschen älter und rostig. Ohne, der ist auch teilweise richtig durchgerostet. Der ist
weggerostet ohne Ende.
Dass der überhaupt noch steht. Also,
ja.
Wird wahrscheinlich bei den Rosen nur noch gerade gehalten.
Wahrscheinlich. Aber ich habe einen neuen Rosenbogen bestellt.
Ja, cool.
Kann man den da rausruppen und den neuen dahin flanschen.
Ja.
Also, mal gucken.
So, wie das so einfach geht, wenn man stachelige Rosen aus so einer Rosenranken.
Ich weiß es doch auch noch nicht.
Ich bin sehr gespannt, wie wir es hinkriegen.
Mit dicken Handschuhen auf jeden Fall.
Ah, ja.
So.
Dicke Handschuhe.
Aber kann Sommer werden jetzt. Pool ist da. Steht schon hier oben. Und kalt ist auch, nervt auch. Ja,
nervt auch, richtig.
Dieser Nicht-Frühling.
Ja, in meiner Wohnung sind 15 Grad. Ich friere mir den Arsch ab.
Na, wie gut, dass du hier bist. Hier ist ein 17.
Ja, nee, aber hier ist wärmer. Hier ist wärmer. Aber das liegt halt daran, dass du heizt.
Das liegt daran, dass ich dieses Haus heizen muss, ja.
Ja.
Bei so alten Gemäuern wie hier wird es sonst ekelhaft kalt. Mhm. So, pass auf, ich habe uns ein Thema mitgebracht, das mich enorm abfuckt. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen in der Vorbereitung zum Podcast. Und du sagst, du hast davon noch nichts mitbekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht hast du es doch. Und zwar, jetzt geht hier erstmal mein Laptop aus. Bitte sag mir, dass die Aufnahme abgebrochen ist. Das wäre richtig toll. So, nein, ist sie nicht. Hurra. Und zwar gibt es gerade auf TikTok einen sehr unangenehmen Trend, der derart unangenehm ist und weit gefächert, dass selbst die Tagesschau ihn heute aufgegriffen hat. Und zwar wurde, ich glaube, das erste Mal 2020, bin mir aber nicht ganz sicher, ich glaube, kurz vor der Pandemie oder während der Pandemie, also entweder 2022 war, wann war Pandemie?
2020 hat es angefangen. Ja, genau.
Ich glaube, dann fing es 2020 an. Und zwar haben irgendwelche TikTok damit angefangen, die offensichtlich Falschmeldung zu verbreiten, dass der 24.04. der einzige Tag im Jahr wäre, in dem man Frauen anfassen und begrapschen und sexuell belästigen und übergriffig sein darf, ohne dass es dafür irgendwelche Konsequenzen gibt, weil an dem Tag sind Frauen quasi zum sexuellen Abschuss freigegeben.
Was?
So, pass auf. Das habe ich da zu dem Zeitpunkt gar nicht mitbekommen. Dieses Jahr ist das so groß, dass tatsächlich die Bundesregierung Schulen dazu aufruft, aufzuklären und vor Fake News zu warnen und davor zu warnen, dass das nicht gemacht wird, weil das so weit verbreitet ist, weil irgendwelche Typen, Überraschung, auf TikTok das einfach spreaden und sagen, naja, an dem Tag ist es komplett legal, Frauen sexuell zu belästigen und sie anzufassen vor allen Dingen, also auch im Schritt oder an den Brüsten und so anzufassen, wie man will. Weil es gibt keine juristischen Folgen, weil an dem Tag ist es legal. Quasi der Purge Day, an dem Männer übergriffig sein dürfen gegenüber Frauen oder halt Jungs an Mädchen. Und mich regt dieses Thema so hart auf, nicht nur aufgrund des Offensichtlichen, sondern auf so vielen Ebenen. Zum einen, Alter, du hast doch als verkackter Creator, hast du auch irgendwo eine gewisse Verantwortung. Mm. Manchmal ist es einfach problematisch, dass jeder, der ein Handy in die Hand nehmen darf, auch quasi Videos machen kann. Und vor allen Dingen das Mindset dahinter.
Ja,
und dass das so gespreadet wird. Und dass jetzt Leute sagen, ja, da muss man TikTok besser kontrollieren. Nein, Mann, du musst Männer kontrollieren. Ja. Oder ihr müsst, also wenn man einen Jungen zu Hause sitzt, nachdem man erzieht, muss man den dazu erziehen, dass seine erste Reaktion natürlich ist, what the fuck? Mhm. Und nicht, oh, da mache ich auch noch mal einen TikTok drüber und mache mich drüber lustig.
Naja.
Und jetzt ist momentan so eine ganz komische Bewegung, dass du so Typen, dass, also nicht alle, es gibt ja wahnsinnig viele Männer, ich möchte es dazu sagen, weil man manchmal das Gefühl hat, dass das nicht so ist. Wahnsinnig viele Männer, die sich natürlich sagen, sag mal, Alter, habt ihr Lack gesoffen oder was? Mhm. Das geht natürlich nicht. Aber auch super viele Frauen, die sagen jetzt so, Mädels, nehmt euch in Acht und vielleicht geht ihr heute besser nicht raus und so weiter und so
fort. Das regt mich immer so auf, ne? Dieses, das war doch auch in UK, in England eine Zeit, dass man überlegt hat, vielleicht sollten Frauen ab 18 Uhr nicht mehr rausgehen, damit sie nicht mehr so oft von Männern überfallen wurde. Wo ich denke, warum müssen diejenigen, die angegriffen werden, Vorsichtsmaßnahmen machen? Lass doch die Männer ab 18 Uhr zu Hause.
Ja, es ist ja jetzt auch kein Ratschlag, sondern es ist einfach ein Rat von Frauen an Frauen. So, Mädels, passt auf, vielleicht geht ihr einfach am besten nicht raus.
Ja, verstehe ich.
Aber das ist natürlich, also da zeigt es schon, wie weit das halt auch so ist von dem Angstding her. Und es gibt ja auch gerade diesen, daher kommt das Zitat am Anfang her, dass gerade super viele Umfragen laufen, wo einfach Frauen auf der Straße gefragt werden, wenn du nur die Auswahl hättest, eine Nacht in einem Wald mit einem Bär oder mit einem Mann, lieber Bär oder Mann. Und auch meine Reaktion war sofort, nein, lieber mit einem Bär.
Mhm.
Lieber mit einem Bär, ey. Weil, also da kannst du so, nee, weiß ich nicht. Wo ich am Anfang, als so ganz viele sagen, also wirklich 9 von 10, eigentlich fast mehr als 9 von 10 Frauen sagen, nee, schon mit einem Bären, ey, da kann ich mich wehren, der schleicht sich auch anders. Also, weißt du, ist einfach anders. Und der wird auch nicht sexuell übergriffig. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Der versucht dich maximal.
Ja, der knabbert an dir. Der, aber oh, das ist auch, das mit den Bären, das habe ich auch gesehen. Mhm. Diesen Purge Day habe ich nicht mitgekriegt, zum Glück. Weil das würde mich, also das regt mich jetzt schon auf.
Ja, dein Handy hört natürlich zu.
Ja, danke dafür.
Der Algorithmus wird es dir jetzt einspielen.
Aber das ist so ein Mindset, so dieses, bringt nicht euren Töchtern bei, dass sie Selbstverteidigung brauchen, bringt euren scheiß Söhnen bei, dass sie Frauen nicht anzupacken haben.
Ja, und auch so, ich weiß, das ist natürlich klar, also TikTok ist natürlich eine Plattform für Menschen aller Altersgruppen und natürlich betrifft das hauptsächlich sehr junge Jungs und Mädels, die jetzt, wo sich die Mädels zu Recht auch natürlich auch so unwohl fühlen und bedroht fühlen und die Kerle finden es halt witzig. Mhm. Wahrscheinlich machen es die wenigsten, aber das, wir leben, das zeigt aber halt auch, dass wir immer noch in einer Zeit leben, in der, und natürlich tun wir das, in der es als sexueller Übergriff an Frauen einfach als was Witziges auch empfunden wird, wo du sagst so, ja, haha, lustig, so, was aber nicht lustig ist. Also natürlich ist, also für die einen ist, ja, okay, hat ihr halt den Arsch gepackt, ist das eine, aber für viele ist das halt nicht nur das, so, und für viele ist es auch nicht so, naja, hat ihr halt mal an die Brüste gegriffen, wie schlimm es kann sein, wo ich denke, wieso hast du eine Meinung dazu, wie schlimm es für andere sein kann? Hm. Also finde ich es schlimm, wenn mir jemand auf den Arsch schaut? Nein, aber ich bin auch 41 Jahre alt und kann mich wehren und es käme jetzt auch drauf an, wer und in welcher Situation und wie ich mental aufgestellt bin und meine komplette Art, irgendwie mich zu wehren und so. Das gilt für mich. So, kommt irgendjemand auf die Idee, mir auf den Arsch zu kloppen, kloppe ich zurück. Und zwar nicht auf den Arsch. So. Ich bin aber auch ein großes Mädchen, weißt du? Und ich bin keine 12. Und ich bin nicht irgendwie, werde in der Schule auch noch irgendwie, keine Ahnung, bedrängt oder belästigt oder gemobbt oder weiß gar nicht, mich zu verteidigen. Oder eine Milliarde Gründe. Es gibt einfach keinen Grund, einen anderen Menschen anzupacken. Und ich wollte, sorry für den Rage-Monolog hier, aber ich wollte tatsächlich an dieser Stelle mal sagen, ganz wichtig, damit auch der Letzte es versteht, für den Fall, dass irgendeiner das gerade hört und denkt so, so schlimm ist es nicht. Also, laut Paragraf 177 Strafgesetzbuch sind sowohl sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung natürlich strafbar und müssen zwingend zur Anzeige gebracht werden. Und natürlich gibt es darauf Strafe. Und in dem, damit es nicht so wirkt, als wäre ich es mir ausgedacht hätte, steht Folgendes im Gesetzbuch. Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlung an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlung an oder von einer dritten Person bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe bestraft. Des Weiteren ist, was ist sexuelle Nötigung? Wer eine Person zur Duldung einer beischlafähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bedroht. Des Weiteren gibt es es auch in der Ehe. Ja.
Ja.
Und der Paragraf 177 StGB wurde erweitert, das ist ja der Vergewaltigungsparagraf, der wurde erweitert zu einem Paragrafen, der heißt Nein ist Nein. Was bedeutet, eine sexuelle Handlung ist immer dann zuwider dessen, der das erlebt, wenn diese Person eindeutig zu erkennen gibt, dass sie nicht berührt werden möchte. Und dieses eindeutige Erkennungszeichen lautet Nein. Mhm. Sag dein Gegenüber Nein. Machst du dich ab dem Moment strafbar. Mhm. Packst du einen Mann oder eine Frau an und sie sagt Nein, bist du bei wiederholter Begegnung strafbar. Machst du deutlich, dass du jemanden berühren willst und er sagt Nein, machst du dich strafbar. Bist du im Club und tanzt irgendjemanden an und derjenige sagt, lass mal lieber, nein, danke, machst du dich strafbar. Alles, was darüber hinausgeht, muss ich hoffentlich nicht erklären, aber für den Fall, dass du sexuell übergriffig wirst gegen den Willen eines anderen Menschen, machst du dich verdammt nochmal strafbar. Und ich an dieser Stelle, auch wenn es nicht so schön zu hören ist, doch tatsächlich mal eine Triggerwarnung für alle, die Probleme haben mit sexueller Gewalt. Bitte einmal ganz kurz weghören oder im nächsten Podcast weiterhören. Ich bin jemand, der sexuelle Gewalt erlebt hat. So. Und zwar zum Äußersten, ich brauche es nicht ausführen, ich habe in Unkaputtbar drüber geschrieben. Und nicht nur, dass das was mit jemandem macht, ja, und nicht nur, dass das auch etwas ist, das lange braucht, um verarbeitet zu werden. Wenn euch das passiert, gerade wenn ihr zuhört und jung seid, sprecht drüber. Zeigt es an. Lasst es nicht durchgehen. Völlig egal, wie klein es wirkt. Völlig egal, wie klein auch man mal das Umfeld gerne mal auch aus der Familie dann sagt, nee, so schlimm ist gar nicht. Oder mein Gott, stell dich doch nicht so an. Oder er hat ihr doch nur auf den Hintern gepackt. Oder er hat doch nur deine Brüste gestreift. Oder mein Gott, er hat sie halt festgehalten und ihr einen Kuss gegeben. Wie schlimm ist es? Ist es für dich schlimm? Okay, dann ist es schlimm. Und das Gesetz ist auf deiner Seite. Paragraph 177 Strafgesetzbuch. Da ist es geregelt. Nein ist Nein. Und wenn du etwas nicht möchtest, ist es Nein. Wenn du nicht in der Lage bist, Nein zu sagen, ist es trotzdem ein Nein. Mhm. Wenn du nicht einwilligst, ist es ein Nein. Wenn du dich nicht wehren kannst, ist es ein Nein. Wenn du quasi in einer Schockstarre dich befindest, in der du das nur zulässt, weil du Angst hast vor dem, was passiert, ist es trotzdem ein eindeutiges Zeichen und es ist ein Nein. Das Gesetz ist auf deiner Seite. Du darfst und du musst dich wehren. Sei mutig und bring es zur Anzeige. Weil für jede Frau, die es zur Anzeige bringt, gibt es 100 Frauen, die es nicht tun, weil sie sich nicht trauen. Und das kann sich nur ändern, wenn man sich traut. Und wenn man Elternteil ist von einem Mädchen oder einem Jungen, der sexuelle Übergriffe oder Gewalt in irgendeiner Form erlebt, und seien sie auch gefühlt für einen selber noch so klein, nicht kleinreden, nicht sagen, das war nicht so schlimm, nicht der Tochter oder dem Sohn sagen, naja, das ist ja so dramatisch, war es nicht. Du weißt erstens nicht, wie es für dein Kind ist, erstens, und zweitens, es ist auch einfach falsch, bei sexuellen Übergriffen und Gewalt und Nötigung zu sagen, das ist ja nicht so schlimm, lässt den Tätern immer freien Raum. Also quasi couragiert euch und seid auch, steht hinter euren Kindern und geht mit denen verdammt nochmal zur Polizei und zeigt es an, auch wenn wir von 12-Jährigen sprechen, weil es einfach gemacht werden muss. Mhm. So. Das sind Mic Drop, ey.
Ja, das ist richtig.
Weil ich einfach nicht drüber hinwegkomme, dass das so als, also dass auf der einen Seite so als so Bagatelle gehandhabt wird. Ja. So ist halt ein Trend auf TikTok, aber dann hast du es auf der anderen Seite, greift die Tagesschau es auf und von Regierungsseiten kommt mal so, ja, vielleicht, wir müssen aufklären vor Fake News. Und das ist tatsächlich ein Ding, da haben wir ja schon mal in einem Podcast, ich habe Sabbelwasser getrunken heute, merkst du es? Schon mal in einem Podcast haben wir drüber gesprochen, dass künstliche Intelligenz und Fake News und der ganze, das muss ein Schulfach werden. Mhm. Gerade auch das Erkennen von Fake News, weil es auch, und das sagt bei der Tagesschau sagten sie es auch, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube ja, dass ein Hauptproblem ist, dass viele diese Meldung auch für voll nehmen. Also, dass Mädels Angst haben und Jungs glauben, naja, okay, ist da straffrei. Dass allein die Tatsache, dass, also selbst wenn es straffrei wäre, was, ich wiederhole mich an dieser Stelle, es nicht ist, aber selbst wenn es straffrei wäre, dann dein Mindset sagt, das sagt doch was über dein Mindset aus, wenn du glaubst, naja, wenn ich da keine Strafe für bekomme, naja, dann packe ich halt mal irgendwie, keine Ahnung, meine Klassenkameradin an oder meine Kollegin oder meine Freundin gegen ihren Willen, weil an dem Tag ist es straffrei. Das sagt ja was darüber aus. So. Und das andere ist halt, dass du erkennen musst, dass es natürlich, nur weil es im Internet steht, nicht zwingend wahr ist. Mhm. Stelle ich mir übrigens, das ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung unserer Zeit. Es wird eine extrem große Herausforderung herauszufinden, was ist noch echt und was ist nicht mehr echt. Und auch, wie erkenne ich das? Weil im Moment ist es ja zum Beispiel so, auf Instagram, wenn du wenn Bilder erstellt werden mit künstlicher Intelligenz, dann musst du das kennzeichnen. Aber ob du es kennzeichnest oder nicht, ist eigentlich fast egal. Mhm. So. Und ganz häufig siehst du es auch einfach nicht mehr. Und diese ganzen Deepfake-Sachen, so dass irgendwelche Politiker sagen Dinge, die sie nie gesagt haben, weil das einfach nur so ein...
Das finde ich auch gruselig.
Total.
Ja.
So. Und wir werden auf kurz oder lang, keine Ahnung, wie man... Also ich habe gar keine Ahnung, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegt, aber ich glaube, Education, also Aufklärung und dass du eben gerade die Generation Digital Native, also die alle mit einem iPad in der Hand in der Schule sitzen und die alle mit einem, hoffentlich, und die alle mit einem Handy durch die Gegend gehen und hantieren, die müssen aufgeklärt werden.
Ja, ja. Ja, und auch einfach dieses ganze, wir gehen ja im Moment eben Riesenschritte durch künstliche Intelligenz, dass man, wie du schon sagst, als Fach, auch als, so wie man, also heutzutage sind manche Fächer gar nicht mehr so relevant und man braucht dann eher solche neuen Fächer, eben die, wo dann Experten, ich hatte ja neulich gesagt, dass man vielleicht Schule mal umdenkt und nicht so wie, mehr so wie Uni, so mit Gastlehrern, als die dann speziell für bestimmte Sachen sind, wie zum Beispiel eben Cyberkriminalität und nicht das, was man bei Firmen, ich habe ja jetzt neulich auch irgendwie Cyberkriminalität irgendeinen Workshop da teilgenommen, beziehungsweise mir angeguckt, ne, und mich darüber informieren lassen, weil es immer noch Leute gibt, die in den E-Mails, wo drin steht, wir brauchen ganz schnell Geld, bitte klicken Sie hier auf den Link, auf diesen Link klicken. Und dann musst du halt als erwachsener Mensch an solchen Schulungen teilnehmen. Aber das muss ja schon früher anfangen. Also bei Erwachsenen ist es auch sinnvoll, weil spätestens unsere Eltern klicken auf diesen Link. Mhm. Aber auch bei den Jüngeren, die halt damit aufgewachsen sind. Und ich stelle mir das total gruselig vor, wenn du es nie anders erlebt hast. Ich habe gestern noch darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn ich eine Woche lang mein Handy gar nicht benutze, auch rausgehe ohne Handy. Und wenn ich einkaufen gehe, nur einen Zettel mitnehme mit dem, was ich kaufen will. Und das war ein ganz komisches Gefühl, weil ich es mir nicht mehr vorstellen kann.
Ja, weil Handy auch so eine gefühlte Sicherheit in der Hosentasche, ne?
Naja.
Ich könnte ja jederzeit den Notruf rufen. Ich könnte ja jederzeit, für den Fall, dass du auf dem Weg zum Einkaufen dich verläufst, in dem dichten Wald, das Dickicht, durch das man sich schlagen muss, falls du den Weg nicht zurückfindest. Naja, klar.
Naja. Und dann muss man halt solche Sachen auch in der Schule ganz früh anfangen, bei den kleinen Kindern, weil die haben ja mittlerweile schon, wenn sie, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 sind, schon ein Handy, mit dem sie spielen können. So, und dann muss man denen da aber auch ab dann die erklären, was das bedeutet. Also du kannst es nicht als Eltern alles kontrollieren. So.
Nee, das ist auch, glaube ich, eine sehr deutsche Denke, zu versuchen, es zu kontrollieren, weil das kriegst du gar nicht hin.
Ja, genau.
Wie verbieten. Also nein, dann dürfen Kinder halt nur 2 Stunden am Tag ihr Handy nutzen. Komm, erzähl doch nicht, das schaffst du doch nicht.
Genau, also dass dann man Aufklärung, Education, ne, dass man den beibringt. Genauso wie mit diesem Thema, bringt den Kindern, Mädchen und Jungen bei, dass das nicht in Ordnung ist. Sodass, wenn solche Trends aufkommen, die denken, nee, das ist fake.
Ja.
Oder dass sie auch dabei, das kenne ich ja von mir selber, ich bin ja selbst so jemand, wo ich denke, ich gucke irgendein Video und denke so, ach, guck mal, neue Informationen abgespeichert. Ich mache mir nicht die Mühe, dann mal nachzugehen. Stimmt das auch wirklich? So, ne, wie das manche TikToker machen das ja dann und sagen dann, hier, die Info, die ihr da bekommen habt, stimmt nicht. Die reden von irgendwelchen, hier, es wurde in Studien erwiesen, dass. Das kann ja jeder in die Kamera sprechen, ne? Und du weißt nicht, welche Studien. Und dann sind dann welche dabei, die sagen, okay, ich gucke mir die Studien an, sagen, steht da gar nicht drin. Völlig andere Aussage, teilweise gegensätzlich. Und ich mache mir ja die Mühe auch nicht. Aber dass man mit den Informationen, die man im Internet bekommt, kritisch umgeht. Dieses kritische Denken geht uns irgendwie ab, immer mehr. Also ich schließe mich davon nicht aus. So.
Ich bin ja super kritisch, das wissen wir ja. So. Ich bin ja super skeptisch, ich glaube ja gar nichts. Also es ist ja irgendwie, ich lese ja alles 5-mal nach. So obsessiv muss man vielleicht auch nicht sein, aber tatsächlich Faktencheck. So macht man Faktencheck. Weil also das Problem an diesem Verhalten ist ja, dass Menschen dazu neigen, und so funktionieren ja auch Verschwörungstheorien. Menschen neigen ja dazu, die bequemste Form der Wahrheit zu glauben. Und die bequemste Form für dein Gehirn ist immer das, was du selber schon glaubst. Das heißt, wenn du Fakten, in Anführungsstrichen Fakten, findest, die deiner Überzeugung beitragen oder deine Überzeugung unterstreichen, dann bist du eher geneigt, das zu glauben. Weil natürlich den eigenen Glaubenssatz oder die eigene Überzeugung zu ändern, das ist einfach ein Riesending, so die eigene Meinung zu ändern. Das ist ein Riesending, weil dazu gehört ja auch einzugestehen, du lagst falsch, das ist vielleicht sogar gar nicht klug gewesen, was du gedacht hast. Und jetzt musst du dir auch noch was aneignen, was ein bisschen unbequemer ist. Das machen sehr, sehr, sehr viele Menschen. Verstehe ich auch, weil es einfach ungeil ist so. Und ich ändere meine Meinung ständig zu irgendwelchen Dingen, weil ich dann eines Besseren belehrt werde und hasse das. Ich hasse das. Ich möchte nämlich Recht haben.
Ja.
Ich möchte Recht haben und ich möchte auf der sicheren Seite sein und ich möchte das Gefühl haben, ja, das war eine gute Idee.
Mhm.
Und dann stellst du fest, ja, oder war einfach auch scheiße, ne? Weil hast du nicht genug nachgelesen. So. Und das Witzige ist, dass wir durchaus Sachen, die sehr groß sind teilweise, völlig ohne irgendwie nachzufragen glauben, weil passt halt voll gut in unsere Meinung oder in unser Weltbild. Und bei anderen Sachen sind wir so, ja, also nee, also impfen, da wirst du, wenn du dich impfen lässt, wirst du grün. So, ach so, ja, okay. Also da Faktencheck, Fakten, das und das Schulfach Umgang mit Menschlichkeit.
Menschlichkeit, hat, das Menschlichkeit, hatten wir doch schon mal, ja.
Menschlichkeit ist auch das nächste, auf unbedingt ein Schulfach. Mir hat übrigens eine Mama geschrieben, Grüße gehen raus, nach dem letzten Podcast, den wir zu genau diesem Thema hatten, dass ihr Kind auf einer Schule ist, bei dem das Thema quasi Umgang miteinander durchaus ein Schulfach ist. Cool. Ist aber auch eine Schule, die sich gesondert als Pilotprojekt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, damit auseinandersetzt. Okay. Und ich denke so, echt? Wir brauchen für Menschlichkeit noch Pilotprojekte?
Ja.
Also finde ich ja gut, dass das gemacht wird, aber man sitzt echt in der Schulbehörde und denkt sich so, na, ob Menschlichkeit jetzt so wichtig ist, wissen wir nicht. Lass mal ein Pilotprojekt starten, da irgendwo in sonst wo an der Schule und dann gucken wir mal, wie sich das so ausgibt.
Ey. Ja, ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Mir geht das immer alles zu langsam. Es dauert immer ewig, bis sich solche Sachen mal entwickeln. Also, wenn du jetzt.
Obwohl wir schon einen Podcast hatten vor 2 Wochen.
Ja, eben. Also genau.
Gab es noch keine Schulreform. Echt? Was ist denn da los?
Nein, das ist ja auch kein neues Thema. Also, selbst wir hatten in der Schule schon Mobbing als Thema immer wieder. Und wir sind jetzt schon eine Weile aus der Schule raus und es ist immer noch ein Thema. So. Und dass man frühzeitig, wird ja auch immer wieder gesagt, frühzeitig anfangen, dagegen vorzugehen. Also ich meine jetzt, die Kinder da aufzuklären und zu bemühen, ne? Dass das eben nicht passiert. Aber ich erinnere mich auch, als wir damals in der Schule dieses Thema hatten, das war auch lustig. Also nicht für mich jetzt. Aber es wurde auch irgendwie so nicht ernst genommen von den Leuten, von den Schülern jetzt.
Ja, das ist ja. Glaube ich, auch, das kannst du, glaube ich, auch nicht erwarten.
Dass also, Mobbing ernst genommen wird?
Ja, das kannst du tatsächlich, glaube ich, nicht erwarten. Weil es hat ja einen Grund, warum das ein Fach sein muss. Also warum es gelehrt werden muss. Du musst ja verstehen, warum das so ein großes Thema ist. Und du, also um zu wissen, dass etwas falsch ist, musst du A, wissen, dass es existiert und B, musst du wissen, wie gehe ich denn an Stelle, wie ich es mache, damit um. Und beim Mobbing ist ja das Ding, es ist ein bisschen wie bei Fettenfeindlichkeit. Menschen, die nicht Fettenfeindlichkeit ausgesetzt sind, wissen häufig nicht, dass sie existiert. Für die haben das Gefühl, das gibt's gar nicht. So, ich habe heute erst wieder ein Gespräch gehabt mit Leuten, die sagen, ah ja, guck mal, ab wann erlebst du als übergewichtiger Mensch in der deutschen Gesellschaft denn Diskriminierung? Und meine Antwort war, sobald ich das Haus verlasse. Weil diese Mikrosachen, die es so gibt, die Leute, wie sie dich angucken, wie sie
Mikroaggressionen.
Ja, Mikroaggressionen, aber genau, aber auch so Reaktionen, wo du genau weißt, oh, du reagierst negativ auf meinen Körper. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr stark Übergewichtige betrifft, weil selbst wenn ich jemanden angucke, den ich nicht attraktiv finde, reagiere ich darauf nicht negativ. Das ist ein sehr, nicht ausnahmslos exklusiv, aber sehr natürlich bei Fettenfeindlichkeit kommt das natürlich häufig vor. Leute, die auf dich zeigen, Leute, die anfangen zu kichern, dann sich zu jemandem drehen, mit dem sie reden, dieses Anstupsen, dies, das. Das passiert ständig. So. Und weil du es natürlich mit einem Bias zu tun hast, du hast es mit der internalisierten Fettenfeindlichkeit zu tun, da passiert einfach viel. Und genauso, also um Menschen das sichtbar zu machen, musst du Menschen aufklären. Und beim Mobbing ist das auch so. Kinder finden das ja witzig. So, Kinder finden ja häufig Mobbing lustig, weil sie nicht wissen, was sie da mit einem anderen antun. Weil es ihnen vielleicht auch zu einem gewissen Teil scheißegal ist. Aber trotzdem, wenn du noch sehr jung bist, muss man dich aufklären. Das ist eine Aufgabe deiner Eltern, aber es ist auch eine Aufgabe von Pädagogen. So, weil natürlich Mobbing eine Sache ist, die irgendwo passiert, wo es die Eltern häufig erstmal gar nicht mitbekommen. Vor allen Dingen nicht, wenn dein Kind der Mobber ist. Weil dann wird es nämlich immer nach Hause kommen und sagen, nee, natürlich habe ich das nicht. So, bis es dafür Beweise gibt. Wir haben das Thema gerade in der Familie, so, dass das da gemobbt wird. Also nicht innerhalb der Familie, aber es betrifft jemanden in der Familie. Und da ist genau das Thema, dass das so, naja, so schlimm ist ja nicht und keine Ahnung war es so. Und es völlig unterschätzt ist, auch immer noch, wie ich finde, in Deutschland ein sehr unterschätztes Thema, was Mobbing für Auswirkungen hat. Und zwar lebenslange Auswirkungen.
Ja.
Kinder, die gemobbt wurden, haben ihr ganzes Leben lang damit zu tun, auch als Erwachsene später noch. Erwachsene, die gemobbt werden, denen geht es genauso beschissen. Mobbing ist ein Riesenthema, das viel doller geahndet werden müsste. Dafür müsste es halt eine Handhabe geben. Dann sind wir auch gleich wieder beim Thema Fettenfeindlichkeit, weil da gibt es ja gar keine Handhabe. So, Digga, darfst du ja mobben, wie du lustig bist. Das finden ja alle noch irgendwie völlig in Ordnung. Das Thema ist einfach gigantisch groß. Und so richtig ist es noch nicht angegangen. Mhm. Weil es bei, wenn Kinder mobben, da spreche ich gerade aus Erfahrung, gibt es keine Handhabe, weil die sind halt noch so jung. Mhm. Dann musst du mit den Eltern sprechen, die weigern sich. Dann musst du mit den Lehrern sprechen, die sind teilweise hilflos oder haben keine Mittel. Mhm. So, dann musst du die nächste höhere Stufe gehen, dann bist du irgendwie, ne, also irgendwie bist du irgendwie ganz schnell beim Senat. So, und dann, aber auch, es muss ja eine Handhabe geben. Mhm. Wenn alle sagen, ja, du, das ist schlimm, 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 aber keiner macht was, mhm, dann bist du als Elternteil eines Kindes, das gemobbt wird, super hilflos und alle anderen gewinnen. So. Mhm. Und auch die Lehrer da sitzen, ja, boah, wir können natürlich versuchen zu reden und wir können natürlich zu machen. Ich sage ja nicht, die sollen zurückschlagen, aber es muss ja Mittel und Wege geben.
Naja.
Und wenn wir in einer Zeit leben, Cybermobbing zum Beispiel ist ganz ein schlimm, gigantisch großes Thema. Und es muss Mittel und Wege geben. Und ich habe natürlich nicht die Antwort darauf. Mhm. Aber ich bin auch nicht diejenige, die den Kram baut. So, mhm. Ich mobbe auch nicht im Netz. Ich bekomme wahnsinnig viel Hate. So, mhm. Das schon. So, aber auch da, das ist da einfach, da muss es was geben. Da mhm. muss mehr passieren. Und da ist Deutschland auch so wahnsinnig langsam. Also so mit so Stopp Gewalt im Netz und Hass im Netz. Da gibt es ja Kampagnen und so weiter und so fort. Und das kommt ja jetzt auch langsam. Oh, meine Fresse, ist das behäbig. Und ich glaube, es muss durch alle Gesellschaftsschichten durch. Mhm. Du musst im Kindergarten damit anfangen. Ey. Mhm. Und dann, ja. Und nicht nur, wenn es passiert. Also nicht nur, okay, wir müssen über Mobbing sprechen, sobald es einen Mobber und einen Gemobbten gibt, mhm, sondern
präventiv.
Ja, während den Anfängen und mhm, präventiv natürlich, genau. Ja.
Ich frage mich auch immer bei diesen Kampagnen, ich habe das ja auch, irgendwo habe ich es tatsächlich neulich mal gesehen, irgendwie so ein Plakat, ne, so gegen Mobbing. Und ich frage mich immer, okay, ist das die Kampagne? Irgendwie überall Plakat? Also ich weiß das wirklich nicht. Was machen diese Kampagnen? Machen die nur überall Werbung in Anführungsstrichen mit Plakaten? Oder tun die auch was? Gehen die in Schulen, klären die auf? Aber bringt das was oder kommt dann nur mal einer und die Leute freuen sich, also die Schüler freuen sich, dass sie keinen Unterricht haben, sondern hören denjenigen vielleicht mal zu? Also ich weiß nicht, was diese Kampagnen immer so umfassen, aber ich...
Ja, die Kampagnen sind ja zunächst einmal auf jeden Fall Aufklärungskampagnen.
Mhm.
So, und du, also ich kann dir sagen, dass aus der Social-Media-Welt, jetzt aus der beruflichen Richtung, du brauchst zwischen mir als jemand, der etwas anbietet, wie zum Beispiel meine Tickets, Nicole-Jäger.de. Nein, aber als jemand, der was anbietet, brauchst du 7 Kontakte zu demjenigen, der es kaufen soll, bevor er es kauft. Das heißt, du musst im Schnitt 7-mal Werbung von mir mitbekommen, 7-mal irgendeinen Post von mir sehen, 7-mal dazu aufgerufen werden, dir ein Ticket zu kaufen, 7-mal zuhören, dass ich bei dir in der Stadt bin, bevor Menschen das wirklich tun.
Mhm.
Das ist der psychologisch errechnete Durchschnitt, irgendwie 7 Kontakte. Stell dir das mal auf eine Bevölkerung von 84 Millionen vor, die wir jetzt gerade sind, und du versuchst, Menschen über Mobbing aufzuklären. Durch alle Altersklassen und vor allen Dingen durch alle sozialen Schichten hindurch mit allen Sprachbarrieren, die du noch so hast. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. So. Und wo erreichst du Menschen? Im Alltag. Und da sind Plakate, glaube ich, schon eine ziemlich gute Sache. Die hängen ja auch überall da, wo man länger mal drauf guckt, also an Bahnhöfen, genau, und so weiter oder an irgendwelchen Ampeln und so. Das ist schon sehr klug. Und natürlich gibt es auch Menschen, gehen in die Schule und klären auf. Ob das tatsächlich jetzt so fruchtet oder nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es super wichtig ist, Sichtbarkeit zu schaffen.
Mm.
Als ich über das Thema häusliche Gewalt geschrieben habe und später das Thema ja auch irgendwie mehrfach verarbeitet habe, haben sich lächerlich viele Menschen gemeldet, die gesagt haben, wie geil, danke, jetzt habe ich wenigstens mal etwas, wo ich mich hinwenden kann.
Mm.
Jetzt möchte man ja immer meinen, so, ja, google doch einfach. Aber das ist ja mal, wenn du es weißt, ist das alles einfach. Als ich hier, du weißt es noch, ich habe es im Buch geschrieben, als mir klar wurde, dass es nicht an mir liegt, sondern an dem Bastard in meinem Leben, dass ich noch, das weiß ich noch, dir eine Sprachnachricht geschickt habe und gesagt habe, oh mein Gott, es liegt nicht an mir.
Mhm.
Und das lag nur daran, dass ich einen Artikel gelesen habe, durch Zufall, wie narzisstische Gewalt funktioniert. So, und dachte so, ach du Scheiße, das ist ja, als würde die über mich, also über meinen Partner schreiben. So, das gibt's ja gar nicht. Und so ist es halt auch mit Mobbing. Das heißt, ich glaube, du musst natürlich alles tun, was du tun kannst. Das machen die Kampagnen, glaube ich, auch. Die gehen, die machen Aufklärungsarbeit, die gehen in Schulen und so. Ich glaube aber, dass das alleine ist es nicht. Pädagogen müssen da einfach ran. So, du brauchst Leute, du brauchst einfach Ansprechpartner dafür. Mhm. Auch damit sich Gemobbte irgendwo melden können und eine Lobby haben. Mhm. Und erwachsene Gemobbte haben ja gar keine Lobby. Also guck mal in dein eigenes Büro. Ja. So, keine Ahnung, ob es da Mobbing gibt, aber ich bin mir sehr sicher, dass kaum eine Firma ohne Mobbing um die Ecke kommt. Und da hast du ja gar keinen mehr, an den du dich wenden kannst. Kannst du dich bei einer Arbeitskollegin ausheulen, wenn du willst, oder beim Arbeitskollegen. Und dann kannst du dir einen neuen Job suchen. Mhm. Das kannst du machen. So. Aber dieses typische, dieser Missbrauch von Machtverhältnissen, Chef zu Angestellten, Abteilungsleiter, zu dem, der drunter ist, völlig normal. Mhm. Auch so Kollegen untereinander, passiert ja ständig irgendwie. So.
Ja, ich weiß, wir hatten auch mal so, das war allerdings von oben, also Bossing, dass der Vorgesetzte seine Mitarbeiter gemobbt hat so und degradiert hat. Und das hat auch nie was gemacht, ne? Hm. Die sind dann nach und nach gegangen von selbst. Manche haben es noch eine Weile ausgehalten und sind dann gegangen. Und vorher wurde ihnen gesagt, nee, sie können das nicht, sie sind dafür nicht fähig. Ja, und hinterher war dann eine Leitungsfunktion, wo ich denke so, irgendwas hat da nicht gepasst, ne? Und das wurde aber völlig, hat keiner was gemacht.
Ja.
So. Und man konnte es auch nicht ansprechen. Und das finde ich das Schlimme auch. Also bei Kindern ist es ja schon schwierig, ne? Aber als Erwachsener, dann, weil deine Antwort ist ja dann immer, ja, du kannst ja kündigen. Oder dann geh doch. So, ne? Aber wenn du sagst, ja, aber hier, also klar, manche können einfach kündigen, so, aber andere, da hängt auch noch was dran. Die haben eine Familie, die sie ernähren müssen und die können nicht einfach so gehen. Und es wird einfach so, es wird halt die Schwachstelle ausgenutzt. No.
Es ist vor allen Dingen die falsche Reaktion.
Ja.
Also du bist derjenige, der Gewalt erfährt. Mobbing ist Gewalt. Du bist derjenige, der Gewalt erfährt. Also musst du etwas ändern.
Ja.
Das ist dieses Victim Blaming. Mhm. Das Opfer ist schuld und das Opfer muss was ändern. Und wenn das Opfer keine das nicht gefällt oder sich gegen angehen kann, ja, dann muss das Opfer halt gehen.
Mhm.
Damit derjenige, der Täter ist, weitermachen kann wie vorher. Weil das, was passiert, wenn das Opfer geht, da entsteht ja nur ein Vakuum. Das wird dann vom Nächsten gefüllt. Dann ist nämlich der Nächste in der Reihe dran. Und das ist halt das, was auch so wahnsinnig schief läuft. Das läuft ja auch schief bei häuslicher Gewalt, wobei da geht jetzt langsam ein bisschen, was verändert sich so ein bisschen. Aber auch da ist ja immer noch so dieses ganze, wenn sie ein Problem hat, soll sie doch gehen.
Mhm.
So. Und wenn du gemobbt wirst, ja, dann musst du halt was sagen. So. Da bei uns in der Familie, wo es passiert gerade, da ist jetzt gerade, da wird jetzt das Mobbing-Opfer gerade, das muss jetzt zu Hause bleiben.
Mhm.
So. Da ist jetzt gerade so, ja, wie handeln wir das? Ja, wird einfach jeden Tag auf dem Weg zur Schule verprügelt oder bleibt halt zu Hause oder was? Also, was ist das? So, du wechselst halt deinen Job oder du musst halt damit mit dem Psychoterror leben.
Ja.
Das kann ja nicht die Antwort sein.
Ja.
Und das ist so ein, da kränkelt Deutschland wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob andere da weiter sind. Ich wette, die Skandinavier sind da weiter. Würde ich meinen Arsch drauf, dass die weiter sind.
Die sind ja meistens weiter.
Ja,
ja, aber da sind auch die Unternehmen zu feige, ne? Da wirklich durchzugreifen. Und das finde ich so, das ist erbärmlich, weil dann sind sie ja Mittäter letztendlich, ja. Ne? Und dem sind, also es ist so wie, naja, wenn alle schweigen und es geht ja nicht nur, also nicht nur bei Mobbing, ne, aber wenn alle es schweigend so hinnehmen, dann, also es ist, also wir hatten, ich kann jetzt nicht so drüber sprechen, ne, aber es gab so ein paar Situationen jetzt in letzter Zeit, wo man sagen, warum ist das einfach so, alle nehmen es hin. Keiner sagt dazu was, keiner kommentiert das mal irgendwie. Und es wird einfach, dann wird eine Rundmail geschrieben, wo dann über die, in Anführungsstrichen, Fakten aufgeklärt wird. Und alle nehmen das so hin und keiner sagt was so. Also, ich habe ja auch nichts gesagt, ne? Aber, und es wird als, ja, so macht man das,
ja,
hingenommen. Und das finde ich, das ist so assi.
Ja, das ist, aber es ist, wie du selber sagst, du machst ja auch nichts.
Ja, ja.
Es ist halt, es mangelt halt sehr, sehr vielen Menschen sehr häufig an Courage. Und dann hängt ja auch noch was dran, wie du selber auch sagst. Das ist dann der Job, dann will man selber auch nicht der Nächste sein. Und man will sich auch nichts anlegen. Dann haben wir wieder, man geht den Weg des geringsten Widerstandes. Warum also in die Bresche springen für jemand anderen? Denn wenn der ein Problem hat, da sind wir wieder, soll der doch gehen. Und dadurch, dass sehr viele Menschen so denken, ändert sich da halt sehr, sehr wenig. Und wenn es natürlich auch keine richtige, wenn sich niemand richtig verantwortlich fühlt, wenn es keine richtige Handhabe gibt. Ich weiß zum Beispiel, dass in Schulen in England das komplett anders läuft. Wenn da ein Kind gemobbt wird und das kriegt irgendjemand mit und das trägt man an die Lehrerschaft, dann springen die im Dreieck. So, die müssen richtig was machen, weil da gibt es eine Schulaufsicht, die kommt sowieso alle 3 Jahre und die macht den Feuer unterm Arsch. Mhm. Und das ist natürlich super stressig für die Lehrerschaft und für die ganze Belegschaft und für die Schule, weil sonst wird die Schule runtergerankt. Keine Ahnung, was da nicht alles passiert. Aber da muss wenigstens was gemacht werden. Mhm. Und da weiß ich aus Erfahrung, auch aus erster Hand, wenn da was passiert, dann legen die Lehrer sich ins Zeug. Und wenn die nicht weiterkommen, dann gehen die an die nächsthöhere Stufe, höhere Stufe. Und wenn die auch nicht weiterkommt, dann gehen die an die nächsten. So, also das, da werden sehr viele Menschen und Institutionen eingeschaltet und da wird das Problem auf irgendeine Weise behandelt. Mhm. Und zwar zugunsten aller. Mhm. Denn auch Mobber haben ja durchaus was davon, wenn man ihnen quasi beibringt, wie ein Mensch und nicht wie ein Vollarsch zu handeln. Mhm. Weil in der Theorie kommst du dann eigentlich weiter im Leben. So. Und auch da gibt es dann halt, wird es halt geahndet. So. Mhm. Dann fliegst du halt von der Schule. Mhm. Was aber alleine auch nichts bringt, weil dann landet der nur auf einer anderen Schule, weißt du? Das bringst du ja dann auch nicht. Also ich habe ja auch nicht, wie ich schon mehrfach sagte jetzt, ich habe ja auch nicht die Lösung. Aber ich sehe das Problem. Und ich bin ja nicht die Einzige, die das Problem sieht. Ja. Und dann hast du, um darauf zurückzukommen, das Problem mit hier Paragraph 177 und dem aktuellen TikTok-Trend. Und denkst du, sag mal, also wirklich. Ja, keine Ahnung.
Ja, also an alle, die da draußen sind und Söhne haben, im TikTok-fähigen Alter, und das von diesem Trend das erste Mal hören, frag die doch mal. Mich würde es wirklich interessieren, wie viele davon das mitgekriegt haben von den Kindern und wie viele das auch glauben. Also ob das, und klärt sie dann bitte auch bei Gelegenheit gleichzeitig darüber auf, dass das Quatsch ist und dass ihr die Finger brecht, wenn sie irgendeine Frau anpacken. Aber
die Mädels übrigens bitte auch, ne?
Ja.
Also das Familienmitglied, um das es hier geht, wird ausschließlich von Mädchen gemobbt. Ja. So, also muss man auch mal sagen, Mädchen sind auch ganz, ganz üble Mobber. Mhm. Auch wenn die im Regelfall nicht so weit sind mit sexuellen Übergriffen. Aber das ist anders. Aber ja, deswegen, ja, Aufklärung, ey. Ich bin, ohne Scheiß, ne, wenn ich mir das angucke, sowohl auf TikTok als auch was sonst irgendwie so passiert, ich bin wirklich froh, keine Kinder zu haben. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie ich die Situation handhaben sollte. Ich würde einfach richtig, ich würde die Decke rauflaufen. So. Ich würde wirklich Amok laufen, weil das ist so ein, das macht dich, Mobbing macht dich so hilflos. Mhm. Als derjenige, der Mobbing erfährt natürlich, aber auch wenn du Angehöriger bist, weil du kannst nichts machen, du kannst nicht wirklich helfen. Das Einzige, was man immer machen kann, ist zu sagen, ja, okay, ich unterstütze und so weiter und so fort. Aber Mobbing ist etwas, das dich wahnsinnig einsam macht, weil das trifft dich als Einzelperson, du bist gemeint. Also du als Persönlichkeit im Regelfall nicht. Du bist einfach wie bei mir. Diese ganze Mobbing, Hate, Scheiße, die da auf Social Media, die meint ja nicht mich persönlich. Die meint ja nur mich als fetten Menschen. So. Mhm. Aber trotzdem macht es für mich, also ich möchte dazu sagen, ganz wichtig, ne? Ich bin vollkommen fein. Alles gut. So. Hater nerven, aber ich heule mich nicht in den Schlaf. Aber das ist auch nochmal was anderes in meinem Fall, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, dies, das. So. Aber diese, wenn du an der Schule gemobbt wirst oder am Arbeitsplatz oder in deiner Familie oder vom Arzt, so, dann macht es dich einfach wahnsinnig einsam, weil du nicht weißt, wie du dagegen vorgehen kannst. Und es ist natürlich, man ist verletzt, man fühlt sich in der Defensive, man ist der Schwächere in der Situation. Es hat mit Angst zu tun, es hat was mit Selbstwert und so weiter. Es ist ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt. Und du weißt nicht, was du machen sollst. Und als Angehöriger kannst du nur sagen, dann wechsle halt den Arbeitsplatz, ja, dann wechselt man halt die Schule, ja, dann geht er oder sie halt nicht mehr und so weiter. Und das kann einfach nicht sein. Und
das Problem bleibt, ne?
Das Problem bleibt.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und dieses Victim-Blaming, das ist ja sowieso ein Problem. Also das ist ja auch gar nicht mal in der Justiz, da ist es durchaus, dass Dinge natürlich wenn du etwas machst, das gegen das Gesetz ist, dann wirst du durchaus zur Rechenschaft gezogen. Mhm. So, aber in den Gesellschaft, in den Köpfen der Menschen, ist halt so, naja, also ich persönlich kenne Leute, die glauben, wenn ein Mobbingopfer gemobbt wird, dann hat es das wohl irgendwie provoziert oder verdient. Mhm. So. Und da gibt es sehr viele, vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn es um Kinder geht. So, wir erleben das auch gerade, dass es dann heißt plötzlich irgendwie, ja, aber sie hat ja auch einen Mittelfinger gezeigt oder sie hat ja auch, ne, oder er hat ja auch sich gewehrt, als er geschubst wurde. So, ja, er wurde ja auch geschubst, Alter. So, und dann gesagt wird, ja, vielleicht wehrst du dich lieber nicht, weil dann hört das auf.
Ja, vielleicht legst du dich gleich auf den Boden und lässt dich zusammentreten.
Ja, genau, vielleicht lassen wir einfach gleich die Täter machen, was sie wollen.
Ja.
Und dass du immer dieses, ja, also wenn das Opfer zum Opfer wurde, dann hat es ja irgendwas dafür getan. War dein Rock zu kurz? Naja, dann war das ja mit dem Rape völlig in Ordnung. Mhm. So. Hast du ihn oder sie provoziert? Naja, dann, nein, Alter, Gewalt ist Gewalt ist Gewalt. Mhm. Völlig egal, ob dich, wie man provoziert. Weißt du, wie mich Menschen provozieren? Weißt du, wie gewalttätig ich manchmal sein möchte? Bin ich aber nicht. Bin ich nicht?
Das weiß ich.
Laufe ich mit einem Sparschäler durch die Gegend und ziehe Menschen die Haut vom Rücken ab? Nein. Möchte ich das manchmal? Möglich. Also irgendwie, dass dich was aufregt, ist das eine. Gewalt ist einfach was völlig anderes. Du findest nicht gewalttätig. Was denn hat das Opfer das wohl provoziert? Willst du mich verarschen oder was? Also, das kannst du sagen, wenn du einem Löwen gegenüberstehst und mit einem das Opfer mit einem Steak gewunken hat. Kannst du sagen, ja, hast du vielleicht provoziert, oder? Kann sein, ne? Aber ansonsten. Ja, nicht so geiles Thema heute irgendwie, aber.
Aber wichtig.
Ich habe gedacht, ich bring's mal mit, weil es mich heute. Und weil heute der 24.04. ist, also wenn ihr es hört, dann ist der 25.04., dann war es gestern. Ja. Aber tatsächlich, schreibt uns doch sehr gerne mal, oder mir beziehungsweise auf Instagram, ob ihr Mobbing-Erfahrungen habt. Das würde mich nämlich wirklich interessieren, gerade bei Kindern und was ihr gemacht habt und wie das quasi am Ende ausgegangen ist. Und auch, ob eure Lütten was von diesem TikTok-Trend gehört habt. Das würde mich wirklich interessieren, weil der trendet sehr stark in den Staaten, der trendet aber auch in Deutschland. So, mich würde das wirklich sehr interessieren, weil ich auch gar keine Ahnung mehr habe, was so 12-Jährige so machen, wenn ich ehrlich bin.
Nee, und ich finde auch ganz gruselig, was 12-Jährige heutzutage machen. Also es ist so, jetzt nicht ganz abgesehen von hier Straftaten oder sowas, ne, sondern einfach, wenn ich Mädchen und Jungs sehe und dann immer denke, du bist doch schon, keine Ahnung, 16, 17 und sind sie aber nicht. Sie sind 12. Und ich war, wie du gestern in der Sprachnachricht sagte, ich war mit 12 noch ein Kind. Also auch mental. Voll, ich habe nicht mehr mit Barbies gespielt, so, aber ich habe Sachen gemacht, die Kinder tun. Ne? Ich habe nicht mich geschminkt und keine Ahnung, mich, Sex war gar kein Thema. So, ne? Und es ist alles irgendwie.
Ja, es hat sich verändert.
Das hat sich so stark, wir werden wieder, keine Ahnung, zu früh erwachsen als Gesellschaft, ohne die Konsequenzen für Erwachsensein. Erwachsen zu sein hat ja auch immer Konsequenzen.
Ja, und auch nicht die kognitiven Fähigkeiten.
Ja, genau, also, das kommt ja noch dazu, die Gehirne sind ja nicht mal voll ausgebildet.
Ich merke das immer, wenn ich an der Bühne, ich gebe ja hinterher Autogramme, und dann stehen da teilweise 12-, 13-Jährige. Und so eine Comedy-Show ist per se nicht für unter 16, meistens sogar erst ab 18. Und jetzt bin ich ja teilweise auch, also nicht verbal explizit, aber schon, mein Gott, das ist ein Comedy-Programm so. Und dann stehe ich da teilweise und gucke, dann sind die Eltern da. Und mir so, tut mir leid, Mama, aber das war deine Entscheidung. Und jedes Mal, wenn ich dann sage, so, sag mal, musst du jetzt sehr viel erklären, sagen sie, und das finde ich so, weil ich entschuldige mich nicht wirklich dafür. Das wäre so ein, tut mir leid, Mama, ich glaube, du musst was erklären. So. Und dann sagen die, ach, wenn du wüsstest, was die auf den Schulhöfen sehen. Mhm. Und natürlich, die haben alle ein komplettes Pornoregister auf dem Handy dabei, weil du kannst alles googeln. Du hast alles, was du sehen willst, kannst du mittlerweile sehen. Und irgendjemand wird es schon zeigen und rumschicken und verbreiten und so. Und das ist schon, und da ist es wieder, da musst du halt früh ran, ne? Weil du kannst ja nicht sagen, ja, mein Kind macht das nicht, das ist doch Bullshit. Ja, natürlich macht dein Kind das, natürlich guckt sich dein Kind das an. Ja. Vielleicht hat es kein Interesse daran, aber es ist ein bisschen wie bei mir mit dem Rauchen. Sicher habe ich das probiert, zweimal, fand ich beide Male total scheiße, danach war das Thema für mich durch. Habe ich es probiert? Klar. Habe ich mir Sachen angeguckt, wenn sie jemand geschickt hat? Klar.
Klar.
Hat mir jemand Pornos geschickt? Nein, weil ich noch kein Handys hatte, aber hatten wir so Zeitschriften in der Schule? Na sicher, weißt du? Na sicher. Und wenn da irgendwie so ein Typ, der dann, haben wir dann im Podcast mal drüber gesprochen, weit über ein Jahr vor, mit diesem Typen in dieser Porno-Zeitschrift da, der seine beste Charaktereigenschaft angegeben hat, er kann seine Vorhaut über einen Türknauf ziehen.
Was?
Weißt du das noch?
Nee.
Das war so ein Typ, der hat das, also klar, ist so eine Porno-Blitz-Ilu, keine Ahnung, wie die heißen, ey. Und oder Praline, heißt die Praline?
Ich glaube, es gibt eine, die Praline hat, aber
ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da so einen Typen, splitterfasernackt, der so einen Riesenteil gehabt, über den wurde halt berichtet. Und der hat dann so, so Ingo 32 aus Lüdenscheid. Und dann war so, Ingo, was ist deine, das ist deine beste Charaktereigenschaft? Und da hat er geantwortet, ich kann meine Vorhaut über einen Türknauf ziehen. Und ich so, alright. Oh. So, das ist quasi unser X-Hamster damals gewesen.
Ja.
Deutlich harmloser, muss man auch mal sagen. Ne? Aber ja klar, die haben alles in der Hosentasche dabei.
Ja. So. Ich erinnere mich sogar, dass mal jemand so auf die Straße gegangen ist und denen gezeigt, das war irgendwie so ein explizites Hardcore, ein expliziter Hardcore-Porno, so ein kurzes Video daraus so. Und hat das Passanten gezeigt und gemeint, denen halt erklärt, hier, das es geht im Moment bei denen auf dem Schulhof rum. Die waren entsetzt alle. Und zu Recht, ne? Also, man muss sich heutzutage, also damals ging es halt, die Zeitschriften sind ja ein sind ja Bilderbücher dagegen, was du heute dir auf dem Handy angucken kannst, so auch frei verfügbar, ne? Mhm. Also du brauchst ja nur mal bei so diesen ganzen Seiten ist ja nur, bist du schon 18? Ja, nein. Dann klickst du drauf, dann bist du drauf. Ja, es ist so ein, es ist ja, es wird ja nicht geprüft, so, ne? Und deswegen, es wundert mich gar nicht, dass sie das sehen. Und bei manchen Dingen finde ich es jetzt auch nicht schlimm, so, aber man muss halt auch Kontext geben können und den Kontext oder den Kontext kennen. Und Kinder in dem Alter haben den Kontext nicht.
Ich finde,
den fehlt halt auch die Erfahrung. Zum Glück die Erfahrung so, aber die können das nicht einordnen und die haben halt eben noch nicht diese Kapazität. Und auch Moral und Ethik muss gelernt werden.
Ja, und auch Sexualität. Also, ja. Und natürlich, ich finde auch so gut wie nie etwas, was ich im Internet sehe, schlimm. Was, völlig egal, wie schlimm oder eklig es ist, aber ich bin 41 Jahre alt und nicht 9.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das ist einfach ein großer Unterschied. Oh Mann, Gott. Wir werden es mit diesem Podcast nicht mehr regeln.
Nee.
Aber
wir werden...
Es ist, ich wollte es nur gesagt haben. Also, wenn ihr Bock habt, irgendwie dazu was zu sagen, schreibt mich sehr gerne an auf Instagram. Und ansonsten... machen wir mal zu für heute. Mhm. Weil dann können wir noch was kochen.
Ja. War nein, ja auch ein schweres Thema.
Auch ganz schwieriges Thema. Ja, also, wie gesagt, ich bin noch auf Tour, jetzt ungefähr etwas mehr als 4 Wochen. Ich komme noch nach Koblenz, ist aber schon ausverkauft. Ich komme nach Osnabrück, ein paar Resttickets gibt es da noch, maximal 14. Guckt gerne auf meiner Seite und auch auf Eventim. Ich komme nach Dresden, Leipzig, Wuppertal und Saarbrücken. Das sind die letzten Termine für dieses Jahr. Also Koblenz, Osnabrück, Dresden, Leipzig, Wuppertal
Hälfte.
Und Saarbrücken. Für diese Tourhälfte des Jahres. Genau. So, und dann geht es weiter im September mit Oldenburg, Lübeck, Kiel, München zweimal? Tatsächlich. München und Bad Elster und Bielefeld und habt ihr nicht gesehen? Dienstlaken, na guck mal, nach Dienstlaken komme ich und Köln und Bünde und Hannover. Nicole-Jäger.de, da unter Tickets und Termine findet ihr alle Tickets und Termine. Und ansonsten, falls ihr euch eindecken wollt über die Sommerpause, weil ihr mich sehr vermisst, holt euch das Valkyrie-Merchandise auf Nicole-Jäger.shop. Könnt ihr anziehen, ist size inclusive, ne? Also von XS bis 8XL ist alles da, wird on demand produziert und kommt dann zu euch. Wird richtig geil. Mhm. So, ansonsten, das Podcast hört ihr ja gerade. Erscheint immer donnerstags, überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir versuchen mal nächste Woche wieder ein lustigeres Thema
ja,
zu haben.
Ja, ja.
Wo man sich weniger aufregt. Aber es ist nun mal auch leider notwendig, ey.
Ja. Wie du sagst, man muss drüber sprechen, ne? Man
ganz
muss,
genau.
Man muss es ans grelle Licht ziehen.
Oder sich zumindest in unserem wahnsinnig flauschigen Podcast anhören.
Mhm.
Also, habt eine schöne Woche, eine schöne Restwoche, ein tolles Wochenende und seid gut zu euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.